Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Liebe Freundinnen und Freunde von Auf den Tag genau. Wir melden uns mit einer weiteren Zwischenfolge auf dem Weg zu unserem Sommerprogramm aus Hamburg. Wir schauen uns bereits in der Hamburger Presse des Jahres 1924 um und sind auf einen Artikel gestoßen zur Energiewirtschaft der, so kann man sagen, vergangenen Zukunft. Ernst Trebesius schildert hier im sozialdemokratischen Hamburger Echo vom 15. Juni seine Vision von den Energierevolutionen bis zum Jahre 1949. Dieser hochspekulative und doch recht unwissenschaftliche Artikel ist ein beredtes Zeugnis davon, dass die Suche nach einer sauberen und umfangreiche Mobilität garantierenden Energie schon in den 1920er Jahren präsent war. Die Elektroautos hat Trebesius auf dem Schirm. Sein Gedanke, dass sich ganz ähnlich den Radiowellen Strom kabellos in verschiedenen Frequenzen verlustfrei übertragen ließe, ist gelinde gesagt gewagt. Paula Rosa Loy liest für uns den Blick auf die Energiewirtschaft.
Energiewirtschaft im Jahre 1949 von Ernst Trebesius. Sommer 1949. In dem großen Sitzungssaal des Reichstagsgebäudes zu Berlin tagt zum 25. Mal die Weltkraftkonferenz, die erstmalig vor einem Vierteljahrhundert im Juni 1924 in London zusammentrat, zu dem Zweck, die Energiewirtschaft aller Kulturvölker unseres Planeten nach einheitlichen Gesichtspunkten zu regeln und Wilhelm Ostwalds energetischen Imperativ »Vergeude keine Energie, sondern verwerte sie« auch in der Weltenergiewirtschaft zur wirksamsten Durchführung zu bringen. Der greise Präsident der Versammlung begrüßt die aus allen 5 Erdteilen Erschienenen und hält im Anschluss daran eine längere Rede, in der die Blicke zunächst um 25 Jahre zurückschweifen lässt, um die erstaunlichen Fortschritte, die in dem zurückliegenden Vierteljahrhundert erzielt wurden, in helles Licht zu rücken. Wie war es doch damals, einige Jahre nach dem Weltkrieg? Die Kohle, die Hauptenergiequelle unseres Planeten, leider auch 1949 noch immer die Hauptkraft, da andere ausreichende Quellen trotz heißester Bemühungen noch nicht erschlossen werden konnten, zu langer, langer Wanderung durch die Länder verurteilt. Mussten doch allein im Ruhrgebiet, einem der großen Kohlenlager der Erde, täglich mehr als 20.000 Waggons bereitgestellt werden, um die schwarzen Diamanten ihren Verbrauchsstellen zuzuführen. Leerlaufarbeit in gigantischem Ausmaß. Und dann die riesigen Energieverluste an jeder einzelnen Verbrauchsstelle. Beinahe jede Fabrik, jedes einzelne Wohnhaus, ja jede einzelne Familie hatte damals noch ihre eigene Feuerstelle mit all den Verlusten an Zeit und Energie und den lästigen Begleiterscheinungen von Rauch, Ruß und Asche. Die mit langen schwarzen Rauchfahnen das Land durchschneidenden Dampflokomotiven, die Benzinautomobile, die Dampfer- und Ölmotorschiffe auf Flüssen, Seen und Meeren, all diese qualmenden und stinkenden Kohlen- und Ölfresser, wie vorsintflutlich muten sie uns heutige an, obwohl erst knapp 2 Jahrzehnte seit ihrer endgültigen Ausschaltung vergangen sind. Wie primitiv waren damals auch die ersten Versuche zur rationelleren Ausbeutung der den Kohlen innewohnenden Energie. In den Museen sehen wir getreue Nachbildungen der damaligen sogenannten Überlandzentralen. Sie zeigen, wie wir schon damals bemüht waren, die Kohle nicht mehr wandern zu lassen, sondern ihre Wärme am Orte der Gewinnung in Elektrizität zu wandeln und sie in dieser Gestalt den Ortschaften des angrenzenden Bezirkes zuzuführen. Doch ach, wie umständlich gingen wir dabei zu Werke. Kostspielige Drahtleitungen mussten auf eisernen und hölzernen Masten bis zu jedem einzelnen Stromverbraucher verlegt werden. Zu den hohen Stromverlusten, den solche Drahtleitungen mit ihrem Widerstand im Gefolge hatten, gesellten sich die Kosten für die Instandhaltung der Masten und Leitungen. Im Übrigen aber hatte jede größere Stadt ihr eigenes Elektrizitätswerk, wo der Strom für Kraft- und Beleuchtungszwecke, für den Antrieb der elektrischen Bahnen usw. aus Kohlen erzeugt wurde. Und diesen Elektrizitätswerken mussten natürlich die Kohlen ebenfalls erst zugeführt werden, sofern nicht Wasserkräfte zur Verfügung standen. Welch Wandel nun trat ein, seit es vor 25 Jahren gelang, elektrischen Starkstrom völlig drahtlos und in jeder gewünschten Richtung zu übertragen und damit die Weltkraftwirtschaft in völlig neue Bahnen zu leiten. Seitdem wandert die Kohle nicht mehr. Gleich neben den Zechen befinden sich die riesigen Kraftzentralen, in denen die aus den Schächten geförderten Kohlen zunächst vergast werden, um die zahlreichen Nebenprodukte zu gewinnen. Die aus der Kohlenwärme und den Wasserkräften gewonnene elektrische Energie wird sofort in die Erde geleitet, die als riesiges Sammelbecken wirkt und auch dem fernsten Verbraucher jederzeit so viel Strom abgibt, wie er zum Antrieb seiner Maschinen, zum Kochen, Heizen und Backen benötigt. Die Dampflokomotiven fristen nur noch in wenigen Exemplaren als Ausstellungsobjekte in Museen ihr Dasein. Die Stromzuführungsleitungen sind restlos verschwunden. Automobile mit Benzinmotoren gibt es nicht mehr. An ihre Stelle traten die Elektromobile, die genau wie die Lokomotiven und Straßenbahnen den Strom während der Fahrt aus der Erde empfangen. Die hässlichen Schornsteine mit ihren gesundheitsschädlichen Abgasen und ihrem unaufhörlichen Aschenregen sind aus dem Straßenbild verschwunden. Aus den Städten, auch denen mit ausgedehntester Industrie, sind reine Lungenheilstätten geworden, da keine Giftgase mehr Tausenden von Schornsteinen entquillen. Den größten Triumph aber feierte die drahtlose Elektrizitätsübertragung auf dem Gebiete der Schifffahrt und der Luftfahrt. Vom größten Ozeanschiff herab bis zum kleinsten Schlepper, vom Schlachtschiff bis zum Unterseeboot haben alle Fahrzeuge nur noch einen Antrieb, nämlich den Elektromotor, der von den großen Flutkraftwerken an den Gestaden der Weltmeere gespeist wird. Auch die Luftschiffe und Flugzeuge haben den neuen Antrieb erhalten und damit einen unbeschränkten Aktionsradius bekommen. Besonders wichtig ist aber neben der Raum- und Gewichtsersparnis, die durch den Wegfall des sonst mitzuführenden flüssigen Brennstoffes in Erscheinung trat, die Ausschaltung jeglichen Gefahrenmomentes, da beim Elektromotor weder Vergaser noch Explosionen zu befürchten sind. In ebenso genialer wie einfacher Weise wurde das Problem der Kostenberechnung gelöst. Zunächst bestimmt eine der früheren Weltkraftkonferenzen, dass jede Nation nur Strom von besonderer Spannung zu erzeugen und der Erde anzuvertrauen habe, so dass jedes Volk nur so viel Energie dem gemeinsamen Sammelbecken zu entnehmen in der Lage ist, als zuvor von ihm hineingesandt wurde. Innerhalb der einzelnen Völker aber wurde die Kraftversorgung völlig verstaatlicht. Die Kosten werden gemeinsam nach sozialen Gesichtspunkten durch eine besondere Landkraftsteuer gedeckt und jeder kann nun dem Sammelbecken so viel Strom entnehmen, wie er nur immer benötigt. An jeder Verbrauchsstelle aber befindet sich ein kleines Täfelchen mit der Aufschrift »Vergeude keine Energie, sondern verwerte sie«.
Das war's. Ich betreibe mein Mikro regelmäßig kabellos mit Raumenergie über die auf den Tag genau Frequenz. Ich schalte mal auf Raumenergie um. Wie Sie hören. Okay, klappt noch nicht ganz. Aber das mit den Hamburger Zeitungen ja schon ganz gut. Wir freuen uns auf den August. Bleibt uns bis dahin gewogen, hört unser Archiv durch oder den Podcast Wissenschaft als Kompass der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.